Unser heutiger Predigttext zu Ostern steht in Matthäus Evangelium 28 und ich lese die Verse 1 bis 20. Am Abend aber des Sabbats, welcher anbricht am Morgen des ersten Feiertags der Sabbate, kam Maria Magdalena und die andere Maria das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein von der Tür und setzte sich darauf. Und seine Gestalt war wie ein Blitz und sein Kleid weiß wie der Schnee. Die Hüter aber erschraken vor Furcht und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel antwortete und sprach zu den Weibern: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesum den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, da der Herr gelegen hat. Und geht eilend hin und saget es seinen Jüngern, dass er auferstanden sei von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich hab's euch gesagt. Und sie gingen eilend zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, dass sie es seinen Jüngern verkündigten. Und da sie gingen, seinen Jüngern zu verkündigen, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßet. Und sie traten zu ihm und griffen an seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie gehen nach Galiläa, da selbst werden sie mich sehen. Da sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von den Hütern in die Stadt und verkündigten den Hohepriestern alles, was geschehen war. Und sie kamen zusammen mit den Ältesten und hielten einen Rat und gaben den Kriegsknechten Geld genug und sprachen: Saget, seine Jünger kamen des Nachts und stahlen ihn, dieweil wir schliefen. Und wo es würde auskommen bei den Landpflegern, wollen wir ihn stillen und schaffen, dass ihr sicher seid. Und sie nahmen das Geld und taten, wie sie gelehrt waren. Solches ist eine gemeine Rede worden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf einen Berg, dahin Jesus sie beschieden hatte. Und da sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Das ist der Osterbericht und der Engel berichtet von der Auferstehung Jesu. Hier wird berichtet, dass da waren Hüter am Grab und diese Hüter am Grab, sie erschraken. Der Engel sagte zu den Frauen, die zu Jesus ans Grab kamen: Fürchtet euch nicht. Das war die Botschaft, die erste Botschaft, die der Engel zu verkünden hatte. Fürchtet euch nicht. Und wie wir gehört haben, kommt dieser Zuruf in diesem Ostertext zweimal vor: Fürchtet euch nicht. Der ganze Jesu-Weg ist von diesem Zuspruch gepflastert. Und das ist eine wichtige Aussage, die Gott seinen Kindern mitgibt, uns mitgibt, dass wenn wir auf der Seite Gottes sind, gibt es keinen Grund, sich zu fürchten. Ich habe schon gesagt, der Jesus-Weg war gepflastert von diesem Zuspruch. Fängt schon an bei der Geburt an Maria, wo der Engel sagt: Fürchte dich nicht. Oder an Josef: Fürchte dich nicht, Maria zu dir zu nehmen. Dann auf dem Weg der Nachfolge Jesus: Fürchtet euch nicht als die Jünger, auf dem Meer zu ertrinken drohten, in ihrem Boot und Jesus ihnen begegnete. Oder Petrus bei seiner Berufung. Er war ja so überrascht und überwältigt von diesem großen Fang, sagte Jesus zu ihm, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fischen. Also eine zentrale, eine wichtige Aussage für uns in unserem Christsein. Fürchte dich nicht. Furcht ist nichts Gutes. Furcht heißt, ich habe keinen Glauben. Furcht ist etwas, was krank macht. Das haben die Ärzte, die Psychologen haben das festgestellt, dass das eine Hauptursache für Krankheit ist, wenn Menschen Furcht in sich haben. Fürchte dich nicht, sagt Jesus, sagt der Engel. Das, was Jesus mitbringt und was durch Kreuz und Auferstehung bestätigt wird, das ist das eine, dass wir keine Angst zu haben brauchen. Wenn wir dieses Erlebnis sehen, dieses Unglaubliche, den Tod und die Auferstehung Jesu, dann muss uns klar sein, was für eine Macht Gott hat. Was sagt die Bibel uns? Wenn Gott für dich ist, was kann gegen dich sein? Manchmal verstehen wir nicht, was passiert und sehen nicht ganz klar. Aber das ist ein Mangel an Glaube. Gott steckt in allem. Wenn es schwierig wird, wenn es eng wird, wenn der Weg anders ist, als wir selber denken, ist es kein Grund, Angst zu haben. Es gibt keinen Grund für uns, Angst zu haben in der Welt und auch keinen Grund, Angst zu haben in der Nachfolge vor Gott. Viele Christen bremsen sich runter, weil sie nicht wirklich glauben, dass Gott ihnen ihre Schuld ganz vergeben hat, ganz vergeben hat. Und sie haben Ängste vor Gott. Aber das, was uns hier zugerufen wird, das heißt, du musst dich weder in der Welt ängstigen, weil überall steckt Gott drin, noch musst du Angst vor Gott haben, weil dieser Gott, der ist auf deiner Seite. Er hat dich erwählt von Kindesleib an, von der Mutterleib an. So wie Gott sich uns vorstellt in der Heiligen Schrift, ist er für dich und zwar ganz für dich. Und es ist mir wichtig, dass wir gerade an Ostern darüber nachdenken, was dieses Ereignis des Todes und der Auferstehung Jesu für die Macht bedeutet, die Gott über alles hat, über Leben und Tod, über Sterben und Auferstehung. Und dass dieser allmächtige Gott uns zuruft, du bist mein Kind, gib keinen Grund, dass du dich fürchtest. Fürchtet euch nicht. Paulus schreibt in Titus 3, als aber die Güte und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, machte er uns selig. So ist es. Die Liebe Gottes zeigt sich darin, dass er uns in seinem Sohn, unseren Retter, schickt. Und es macht uns selig. Darum fürchtet euch nicht. Ostern, das ist so ein Tag, wo uns das ganz deutlich ins Herz gesprochen wird, dass wir keine Angst zu haben brauchen vor was auch immer. Auch in diesen Tagen jetzt dieser Pandemie, wo wir einfach wissen dürfen, fürchtet euch nicht. Es ist Gottes Wille und wenn Gott auf deiner Seite ist, dann brauchst du keine Furcht haben. Und das ist das Leben und dieser Gott, der das Leben ist, der ist ganz für euch. Fürchtet euch nicht. Das zweite, was der Engel zu den Frauen sagt, er sagt, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Den Gekreuzigten. Es ist spannend, dass er nicht sagt, also er sucht Jesus aus Nazareth oder er sucht Jesus, den König der Juden. Nein, er sagt, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Das ist sein Name. Er ist der Gekreuzigte und das bleibt er auch nach der Auferstehung. Gekreuzigt für unsere Sünden und auferstanden, weil er den Tod besiegt hat. Jesus ist der Gekreuzigte. Dieses Ostern, das ist das Allerwichtigste, das steht eben für das ganz Besondere, nämlich, dass Gott seinen Sohn für deine Schuld, für meine Schuld ans Kreuz hat gehen lassen und wir rein vor Gott dastehen dürfen, Vergebung unserer Sünden haben. Und dass Jesus, der Gekreuzigte, nicht im Tod geblieben ist, sondern auferstanden ist, als ein Beweis für uns, dass wir eines Tages auferstehen werden mit ihm. Das ist so unglaublich, dass es schon wieder tröstlich ist, dass Thomas mit dieser Auferstehungsbotschaft erst nichts anfangen kann. Und er sagt dann auch, also ich kann erst glauben, wenn ich seine Nägelmale sehe. Ja, also er wird durch die Zeichen der Kreuzigung überzeugt. Jesus ist erkennbar und erfahrbar als der Gekreuzigte. Und auch als Auferstandener trägt er diese Nägelmale. Und daran ist Jesus zu erkennen, sodass Paulus später sagen kann im 1. Korinther 2, Vers 2, denn ich hielt mich nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch, ohne allein Jesum Christum, den Gekreuzigten. Diese Osterbotschaft ist so zentral, weil sie in vielem der Beweis ist, wie sehr Gott uns liebt, dass er seinen Sohn geschickt hat, dass es wirklich sein Sohn ist, dass dieser Jesus für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist und auferstanden. Jesus, der Gekreuzigte, wird er genannt. Das ist sein Name. Und dann sind zwei Dinge damit verbunden, die sind für uns lebensnotwendig und lebenswichtig. Jesus, der Gekreuzigte, heißt für unsere Sünde ans Kreuz gegangen. Und daran haben wir ja am Karfreitag gedacht. Er ist der aufs Kreuz Gelegte. Er ist der, wie die Bibel sagen würde, leidende Gerechte. Der sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus ist der leidende Gerechte nahe bei denen, die in Not und Elend geraten sind. Und es ist ein Trost. Es ist ein Trost, wenn du selber leidend bist. Das selber, wenn du in einer schwierigen Situation bist, dass du wissen kannst, dass dieser Jesus noch viel schlimmer da durchgegangen ist, dass er dich versteht in deiner Not. Und der Gekreuzigte heißt zweitens, Jesus ist unter die Übeltäter gerechnet worden, er ist im Verbrechertod gestorben, er ist verflucht. Jesus ist nahe denen, die Sünder sind, die Täter sind. Jesus, der Gekreuzigte, einerseits für die Opfer, für die in Not, andererseits für die, ja, die in Sünde sind und Täter sind. Dieser Bericht seines Todes, der steht eben für beide. Der spricht die an, die in Sünde sind und erkennen dürfen, wenn ich an diesen Jesus als Retter glaube, dann können mir meine Sünden vergeben werden. Und es steht für die, ja, die in tiefer Not sind, dieser Jesus ist auf meiner Seite, er versteht mich. Das Dritte, was der Engel zu den Frauen sagt, Jesus ist auferstanden, Gott hat ihn auferweckt. Und das ist hier ganz bewusst in der passiven Form geschrieben, es steckt dahinter ein wichtiger Sinn. Gott hat diesen Jesus auferweckt. Es geht bei der Auferstehung nicht darum, dass sich Jesus als Superstar zeigt, sondern es geht bei der Auferweckung darum, dass Gott diesen Jesus erhöht hat. Dass Gott am Ostertag das Kreuz unterschreibt, dieser Gekreuzigte ist wirklich mein Sohn. Es ist ja bis zum heutigen Tage so bei den Juden, es ist in anderen Religionen so, dass es Jesus abgesprochen wird, dass er Gottes Sohn ist. Und hier ist es deshalb sehr wichtig, dass wir erkennen, dass Gott, indem er ihn auferweckt hat, ihm diese Legitimation, diesen Beweis, diesen Nachweis gegeben hat. Und deshalb rufe ich ihn ins Leben. Und das, was am Kreuz geschehen ist, das gilt und ich setze meine Unterschrift darunter, indem ich diesen Jesus Christus vom Tode auferwecken. Und damit bestätigt Gott, ich bin wirklich in Christus an der Seite der Opfer. Ich bin wirklich in Christus an der Seite der Täter. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Gott hat ihn auferweckt, hat seinen Stempel darunter gesetzt. Sein Siegel hat das unterschrieben. Das, was am Kreuz geschehen ist, ist wirklich geschehen. Dahinter steckt Gott selbst und Gott selbst hat Jesus ins Leben zurückgeholt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil Jesus ist unsere zentrale Figur. Jesus ist der, der dafür steht, dass unsere Sünden vergeben sind, weil sein Opfer am Kreuz uns von unserer Schuld freiwäscht. Und es ist ganz zentral, dass wir das wissen, dass wir Gewissheit haben, dieser Jesus ist Gottes Sohn. Das vierte, was der Engel zu den Frauen sagt, Jesus geht vor euch her nach Galiläa. Vor euch her nach Galiläa. Also die Nachfolge, das hinter Jesus hergehen, geht weiter, nur anders weiter. Er geht nach Galiläa voraus und dort werdet ihr ihn sehen. Also nicht wir bringen Jesus mit, sondern er ist schon da. Er ist vor uns da. Jesus geht nach Galiläa voraus. Er ist schon da, wenn er kommt. Ihr werdet ihn sehen, hören und erleben. Also ist schon auch eine wichtige Sache, dass unser Christsein, das ist geprägt dadurch, dass wir hinter Jesus hergehen. Jesus ist unser Vorbild. In allem, wenn wir nicht wissen, wie wir leben sollen, was wir machen sollen, dann hilft der Blick auf Jesus und dem zu folgen, was er gelehrt hat, was er vorgelebt hat. Unser Christsein ist ein Leben in der Nachfolge. Und es ist ein lebenslanger Kampf, weil das Menschliche in uns, das will immer vorausgehen. Wir wollen vorausgehen und dann soll Jesus alles Mögliche richten. Aber so ist es nicht. Das, was hier drin steckt, diese Botschaft, die drin steckt, heißt, die Aufgabe, die wir haben, ist, hinter Jesus herzugehen. Nach Galiläa hier. Galiläa war im damaligen Judentum ein Stichwort für Heidenland. Da lebten die Nichtfrommen. Da war die Welt. Im Gegensatz dazu Jerusalem, das war das fromme Pflaster. Das war das heilige Land. Aber jetzt Galiläa, das steht hier für Welt, für die Heiden. Jesus geht euch voraus nach Galiläa. Und dahinter steckt, dass Gott will, dass auch diese Osterbotschaft, die betrifft nicht nur die Eingeweihten, die Paar, sondern diese Osterbotschaft ist eine Botschaft, die die ganze Welt betrifft. Am Ende dieses Osterberichts kommt ja alles zusammen, dass wir diese gute Nachricht weitergeben sollen. Und das steckt hier schon drin. Wo ist Jesus hingegangen? Er ist dahin gegangen, wo es nötig war, wo auch wir hingehen sollen. Er ist uns vorausgegangen nach Galiläa, dahin, wo die Menschen sind, die die Botschaft brauchen. Und diese Osterbotschaft, die betrifft die ganze Welt. Auch die Nichtchristen, das heidnische Land, Galiläa. Auch die Menschen, die außerhalb des Christentums, des Judentums leben. Jesus geht vor euch her nach Galiläa. Ja, da steckt unsere Aufgabe drin, dass wir auch ja, in Jettingen, in Herrenberg, in Nagold, egal, dass wir nach Galiläa gehen, dass wir die Menschen ansprechen, die diese Osterbotschaft brauchen. Jesus ist auch für deine Sünden gestorben. Und wenn du auf der Seite Jesu bist, dann kannst du Vergebung bekommen. Dann sagt der Engel, sag das seinen Jüngern, seinen Jüngern. Das heißt, diese Jünger, die doch am Karfreitag so fürchterlich und peinlich versagt haben, sind immer noch seine Jünger. Welch frohe Botschaft! Was war da? Johannes und Jakobus am Abendmahlsabend. Die haben doch nichts Besseres zu tun gehabt, als zu diskutieren, wer bekommt den besten Platz im Himmel. Wie kann das sein? Am Abendmahlsabend vor seinem Tod. Und da geht es ihnen darum, wer den besten Platz hat. Und immer noch sind sie seine Jünger. Oder auch Petrus, der ihn verleugnet hat, immer noch sein Jünger. Oder die anderen, die geflohen sind, die eingeschlafen sind, immer noch seine Jünger. Und sogar Thomas, der, wie wir später lesen können, der alles nicht glauben will, immer noch seine Jünger. Das heißt, die Jünger sind die Ersten, die die Frucht von Karfreitag und Ostern am eigenen Leib erleben. Immer noch seine Jünger. Das heißt doch auch für uns, die wir selber fehlen. Jeden Tag fehlen. Fürchtet euch nicht, da brauchen wir keine Angst haben. Die Vergebung Jesu durch dieses Kreuz ist größer als alles, was du vielleicht immer noch auf dem Herzen hast, was du loswerden möchtest. Gott hat die Welt, Gott hat die Jünger, Gott hat dich und mich mit sich versöhnt durch Ostern. Auch mit diesen Jüngern hat sich Jesus versöhnt. Ja, die Versager sind, die bruchstückhaft leben. Und das ist doch der Trost für uns, wenn wir versagen. Und wir versagen ja immer wieder. Wenn wir bruchstückhaft leben und die Sünde in unser Leben ist. Auch wir dürfen wissen, dass wir uns immer wieder ja, an Jesus wenden können und versöhnt werden. Genauso wir. Geht hin und sagt es seinen Jüngern. Auch die bleiben meine Jünger. Auch du bleibst sein Jünger. Auch wir bleiben Jesu Jünger, auch wenn wir versagen, uns verlaufen haben, Zerbruchserfahrungen machen. Sagt es meinen Jüngern. Was für ein schönes Gefühl. Das ist doch wie Eltern, die ihr Kind lieben und das Kind irre geht und das Kind dumme Dinge tut. Und immer noch sagt, mein Sohn, meine Tochter, meine Jünger. So ist es. Gott will eine Beziehung zu uns haben, zu dir haben. Und ja, er weiß, dass du auch irre gehst. Aber es gibt Vergebung. Und du kannst nicht aus der Hand Gottes mehr gehen. Sagt es meinen Jüngern. Und da heißt es da, diese Frauen gehen eilend mit Ehrfurcht und großer Freude. Das wissen wir, Freude macht Beine. Wenn man Freude hat, dann geht die Arbeit leicht von der Hand. Freude macht Beine, schenkt Lust, gibt Kraft. Und aus dieser Freude heraus, diese Begegnung mit Jesus, werden die Frauen zu den ersten Evangelisten, oder man müsste besser sagen Evangelistinnen, aus dieser Freude heraus. Ich denke manchmal, warum fällt es uns so schwer, diese Aufgabe hinauszugehen, wahrzunehmen? Das, was diesen Frauen hier hilft, ist diese Begegnung mit Jesus. Auch wir können jeden Tag Jesus begegnen. Denn er sagt es, dass er uns begegnen möchte. Ein Gebet, wenn wir im Gebet miteinander sind, dass er uns begegnet, aus seinem Wort uns begegnet, was uns anzünden soll, dass wir aus Freude, aus Dankbarkeit heraus zu Evangelisten werden. Jetzt mit diesen Frauen, die da losgegangen sind und dieses Evangelium weitergesagt haben, also im damaligen Orient, da war das schwierig mit den Frauen, dass man denen was vertraut hat oder zugehört hat. Frauen waren vor Gericht als Zeugen nicht zugelassen, weil deren Wort nicht galt vor Gericht. Also wenn also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes davon erzählen, dass die Frauen die ersten Zeugen waren, also, und das wäre jetzt eine Erfindung, dann wäre das eine schlechte Erfindung, denn das glaubt sowieso keiner, weil es Frauen gesagt haben. Aber wenn es wirklich so war und hier wird von unterschiedlichen Seiten davon berichtet, diese Frauen waren die ersten Zeugen, dann ist es glaubwürdig. Also so nebenbei freut mich das immer, solche Berichte. Ja, in der Bibel wird immer von den Brüdern und den Brüdern und den Brüdern. Aber das ist jetzt auch ein schönes Beispiel. Ja, Maria war eine Frau, Maria Magdalena eine Frau. Diese Frauen als erste Zeugen. Also vor Gott sind alle Menschen gleich und jeder hat seine Aufgabe und auch die Frauen haben ihre Aufgabe. Und diese Frauen, die werden die ersten Osterzeugen, die ersten Evangelistinnen. Und jetzt kommen wir zum Beginn, zu unserem Wort zurück, dass die Frauen Evangelistinnen werden, geschieht aus großer Freude heraus. Das scheint mir wichtig zu sein. Manchmal denke ich, wenn wir uns so hinquälen, Zeugnis zu geben, hinquälen, von Jesus zu erzählen, das ist doch nicht ansteckend. Das scheint mir das falsche Motiv zu sein. Ich denke, dass wir mehr daran arbeiten müssen, wo die Kraft für diese Frauen herkam. Die kam aus diesem Erleben von Jesus, die kam von dem, was Jesus für sie war. Da kam die Freude her. Und bevor wir einen Schritt machen und meinen, wir könnten jetzt diese Aufgabe annehmen, glaube ich, müssen wir daran arbeiten, diese Freude in unserem Herz zu haben, diese Dankbarkeit in unserem Herz zu haben, die trägt. Warum? Wenn einer richtig freudig ist und etwas tut, dann ist das ansteckend. Wenn aber einer das so gequält tut, dann ist das Gegenteil. Und ich denke, das ist wichtig für uns. Was haben die getan? Sie gingen eilends mit großer Freude. Warum? Sie sind Jesus begegnet. Sie haben ein Evangelium weiterzugeben. Jesus lebt. Jesus hat den Tod überwunden. Jesus ist für deine Sünden gestorben. Das ist doch eine Wahnsinnsbotschaft. Mit großer Freude gingen sie eilends. Wir erinnern uns an die Geschichte von Weihnachten, wo es von den Hirten heißt, mit großer Freude laufen sie eilends und breiten das Wort aus, das sie von diesem Kind empfangen haben. Freude, die ja allem Volk widerfahren wird. Und jetzt, hier gehen die Frauen eilends los, voller Freude, weil sie etwas haben, was allen Völkern gilt. Osterfreude. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist die Osterbotschaft. Und das ist das, was den großen Unterschied macht. Keine andere Religion der Welt kann das von sich sagen. Das ist das, was von allen anderen sich unterscheidet. Hier in Christus ist der Tod besiegt. Er ist gekreuzigt, er ist auferstanden, er ist wirklich auferstanden. Und so, wenn die Gemeinde von der Osterbotschaft geprägt ist, dann ist es eine Botschaft der Freude. Dann ist Gemeinde Jesu ein Ort der Freude und nicht der Angst. Dann geschieht Verkündigung, missionarische Gemeindearbeit aus Freude heraus, aus Glück, aus Dankbarkeit. Und das ist die Aufgabe, zu der Jesus uns an diesem Osterbericht am Schluss aufruft. Unser Auftrag, der Missionsauftrag, wo er uns sagt, ja, fürchtet euch nicht, habt die Freude in eurem Herzen, geht hin und lehrt alle Völker. Ruft sie zum Glauben. Aus Osterfreude, aus Osterlicht, aus Osterleben heraus. Das ist auch das, was vor uns steht. Vor uns stehen ja auch etwas unsichere Zeiten mit dem Virus, mit der Gemeinde, mit den Gebäuden, ja mit all dem. Darüber steht dieser Auftrag. Steht Gottes Wille, dass er verherrlicht wird, ruft sie zum Glauben. Und so macht dieser Ostermorgen deutlich, das, was wirklich zählt, ist die Liebe, die Christus erweist zu uns, zu dir, zu mir. Und die Gott bestätigt, indem er seinen Sohn auferweckt hat, überlebt, überliebt. Gott überliebt den Tod, Gott überliebt die Schuld, Gott überliebt den Zerbruch, Gott überliebt das Elend in Christus für dich und für mich. Also für mich ist allein schon dieser Gedanke, wenn ich an Gott denke und denke, dass er von sich sagt, dass er die Liebe ist. Gott ist die Liebe. Und Liebe ist das Größte aus dem 1. Korinther. Die Liebe ist das Größte. Und Gottes Liebe ist größer als der Tod. Gottes Liebe ist größer als unsere Schuld. Gottes Liebe ist größer als unser Versagen. Diese Liebe deckt das alles zu. Und das will Ostern uns sagen. Und das ist die Osterfreude. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Und ich bete jetzt noch mit uns. Vater, wir danken dir dafür, dass wir dieses lebendige Wort haben. Wir danken dir für diese Ostergeschichte. Wir danken dir dafür, dass du deine Macht, deine Allmacht, deine Liebe zu uns Menschen gezeigt hast, indem Jesus Christus am Kreuz, der Gekreuzigte, für uns gestorben ist. Und wir danken dir für diese Botschaft, dass wir keine Furcht zu haben brauchen in dieser Zeit und auch in der kommenden Zeit, in keiner Zeit. Denn du bist für uns, du bist auf unserer Seite und deine Liebe ist so groß, dass sie alles überdeckt und eindeckt. Ja, wir danken dir dafür, ganz im Gegenteil, dass wir Freude haben dürfen. Freude, dass wir deine Kinder sind. Freude über diese Osterbotschaft, dass Jesu Auferstehung ja der Beweis ist, dass wir auch eines Tages auferstehen werden zum ewigen Leben bei dir. Wir danken dir dafür und wir bitten dich, dass du uns hingehen lässt, dass du uns diese Botschaft mit Freude weitergeben lässt, dass du deine Gemeinde segnest, einen jeden von uns, ja, und dass du Menschen schickst, dass du dein Werk baust. Darum beten wir durch Jesus. Amen.